Ihr Lieben, nix gibt Gott mehr die Ehre als die Freude von seinen Geschöpfen an ihm. Vor allem denn, wenn die Freude trotz widriger Umstände bestehen bleibt. Nix ehrt Gott mehr als das. Und sie gibt aber nicht nur Gott die Ehre, diese Freude, sondern sie dreht den auch. So wie bei Paulus im Philipperbrief. Als Gemeinde möchten wir an der Freude an Gott wachsen. Wir möchten uns ausstrecken danach. Und dann wird etwas Wunderbares passieren, wenn wir das tun. Unsere Freude an Gott wird uns resilienter machen im Leben. Und das brauchen wir. Es wird uns fester machen. Und es wird andere aufmerksam machen. Aufmerksam auf Jesus, der die Quelle aller Freude und Fülle ist. Hat er selber gesehen. Der Dieter und ich werden jetzt nachher insgesamt sechs kurze Impulse weitergeben, die durch den Philipperbrief hindurch Wegweiser zu echter, beständiger Freude sind. Und wenn Paulus und die verfolgte Gemeinde in ihren Umständen damals Freude an Gott gefunden hat, dann können wir das auch. Weil Jesus derselbe Jesus ist. Weil Gott derselbe Gott ist. Und die Freude findet man nicht nur einmalig, sondern wir finden sie immer wieder. Freude an Gott finden ist eine Lebensaufgabe. Nichts, das man einmal macht und dann abhakt. Wir wollen als Gemeinde einen Schritt tun, einen heute Morgen, den Gott hoffentlich gebrauchen möge, um uns darin ein Stück weiter wachsen zu lassen. Wir können zeitlich nicht bei jedem Impuls beliebig in die Tiefe gehen, aber du kannst es. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Wir werden nach den Impulsen auch kurze Zeit für Stille lassen, vielleicht nur 30 Sekunden, aber es reicht, dass du kurz mit Jesus reden kannst, was deine nächsten Schritte sind oder was für Fragen du hast oder was du sagen möchtest oder wofür du dankbar bist oder worüber du Sorgen hast. Wir möchten beten, dass wir hoffentlich heute einen Hunger kriegen nach der Freude an Gott und beten, dass der Heilige Geist uns hilft und leitet. Beim Bekennen, Nachdenken, bei meiner Frage an Gott, bei meinem Vorsatz, bei meinem Danken, bei meinem Bitten. Und für das möchte ich jetzt beten, meine Lieben, und dann bitte ich euch, dass ihr euren Philipperbrief aufschlagt und dann werden wir so miteinander durchgehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du besser als jeder andere und besser als ich selber meine Umstände genau kennst. Du weißt, was es für mich heißt, Mensch zu sein. Du hast mich geschaffen. Und mein Innerstes ist offenbar vor dir. Du hast mich zusammengehoben. Du hast mich gemacht. Du hast mich bildet. Dafür danke ich dir. Und mit der Erschaffung von mir und der Fürsorge hast du die Verantwortung übernommen, dich um mich zu kümmern. Und das ist eine wunderbare, herrliche Realität. Und so möchte ich mir dir angehen heute Morgen. Und ich bitte, dass dein Licht in mein Leben leuchtet. Ich bitte dich, dass dein Wort mir das gibt, was ich heute brauche, damit ich heute dir nachfolgen kann. Und Freude finden kann an dir. Bist du den Heiligen Geist uns über uns als Gemeinde? Danke für die Tatsache, dass wir das gemeinsam tun können heute. Bitte beschenke uns heute. Und gebrauche uns füreinander, damit wir dir ähnlicher werden, Jesus. Damit Leute ins Staunen kommen über dich. Und dass wir selber Frieden und Ruhe und Freude finden bei dir. Danke, dass du alles wegnehmen kannst, was stört. Bring dir was. Wie belastet. Und so rede und segne du. Amen. Und so machen wir freudvoll, freudvoll den ersten Schritt auf der Suche nach beständiger Freude im Philipperbrief und schlagen einfach mal das erste Kapitel auf. Und wir haben ja sechs Impulse, sechs Wege, wie wir Freude finden können, durch dick und dünn. Und der erste Impuls lässt uns Freude finden an dem Miteinander, das wir als Kinder Gottes haben. Freude finden im Miteinander, das sehen wir in Philipper 1, 1 bis 11. Schau mal, wie Paulus in diesem Brief gleich nach seiner Begrüßung Folgendes sagt. Schau Vers 3. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Vers 7. Es ist nur natürlich, dass ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Vers 8. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehe. Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Und Freunde, wenn wir das lesen, oder? Das klingt nicht nach den Worten eines verbitterten, hadernden Mannes im Gefängnis, oder? Der kann so erfreut hier an der Philippa. Mit Fesseln und Ketten an Händen und Füßen. Woher kommt es? Was macht, dass da so die Funken sprühen? Aus der Zelle Ussa bis nach Philippi. Und ich denke, es ist das Miteinander, das Gott zwischen Paulus und den Philippern hergestellt hat. Da wurde ineinander investiert. Der Paulus in sie, als er das erste Mal nach Europa kam und dort in Philippi die ersten europäischen Gläubigen miterleben durfte. Durch seine Botschaft des Evangeliums. Und sie haben in ihn investiert. Vom ersten Tag an war da ein Miteinander. Schau mal Vers 5. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und wenn man so darüber nachdenkt, ja, das stimmt, oder? Miteinander, ein gemeinsames Ziel, das verbindet einfach, oder? Und das ist, das nur auf Gemeinde beschränkt ist. Das kennen wir Menschen aus Arbeit, Verein, Familie. Das ist ein Geschenk. Und wir wissen auch, dass so etwas mit einer gewissen Zerbrechlichkeit auch einhergeht. Aus persönlichen Erfahrungen. Der Paulus ist in dem Fall unüberwindbar getrennt von den Philippern. Und das wäre eigentlich zu bedauern und zu beklagen. Aber das tut Paulus nicht. Weil eine Realität über all dem steht. Schau genau hin. Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Das Miteinander hat oberflächlich ein Ende gefunden, weil Paulus im Gefängnis sitzt. Weit weg von den Philippern. Aber Gott stellt sicher, dass was sie miteinander investiert haben, begonnen haben, dass das weiter aufblüht. Gott kann das. Völlig wurscht, ob der Paulus im Gefängnis sitzt oder nicht. Schau Vers 7. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Und ich hätte jetzt erwartet, dass der Paulus an dem Punkt schreibt, gemeinsam empfingen wir die Gnade Gottes. Aber das schreibt er nicht. Er schreibt es in der Gegenwartsform. Wir empfangen. Jetzt. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes. Immer noch. Jetzt. Selbst in Fesseln und Ketten. Und das ist ja eine unglaubliche Realität. Wir hatten diese Woche ein Treffen in der Gemeinde, also halt des Spurteams für Advent 2023. Am Donnerstagabend. Sechs Leute, Spurteam Advent 2023. Wir waren zu sechs und haben miteinander überlegt, wie wir unsere Freude am Weihnachtswunder ausweiten können und dann teilen können. Und ich weiß jetzt schon, dass unser Miteinander am Donnerstag, das war eine super Truppe, Ewigkeitswert hat. Ich weiß das jetzt schon. Selbst wenn ich heute ins Gefängnis komme. Warum weiß ich das? Weil Gott unser Miteinander bis in die Ewigkeit hinein segnet. Seine Gnade schenkt. Was wird Gott noch alles machen, aus der am Donnerstag Arbeit? Aus 2,5 Stunden miteinander. Segen, der bis in die Ewigkeit reicht. Egal, was morgen mit mir ist. Oder nimm deinen jetzigen Sonntag her. 1,5 Stunden miteinander, ohne das erste Granat. Aber Segen, der bis in die Ewigkeit reicht. Durch Gottes Werk und Gnade jetzt in der 9,5 Stunde. Das ist Paulus Freude in Ketten. Und ich freue mich umso mehr jetzt mit dir, mit euch, einfach dort zu sein. Das hat so viel Potenzial. Egal was man ist. Und ich freue mich irgendwann zum Staunen, was Gott alles vermag und gewillt ist zum Tun, einfach nur, weil wir heute beieinander sind. Miteinander. Unterwegs. Nehmen wir da kurz Zeit zum Reflektieren. Und der Dieter und eine halbe bis Minute für den Nächsten. Reden gerne mit Gott drüber.
Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Und da ist die Frage, glauben wir das wirklich? Und worauf gründet sich das? Und Paulus macht es im zweiten Abschnitt nochmals klarer. Freude finden am Ziel Gottes, weil das Ziel Gottes fix ist, sicher ist und es ist gut. Und das ist das, was wir da sehen dürfen. Wir werden jeden Tag überschwemmt mit schlechten Nachrichten über alles Mögliche. Und manchmal denken wir, wie ist das möglich, dass Gott am Ende doch ans Ziel kommt? Ja, Gott kommt zum Ziel und die Offenbarung, die zeigt uns, dass nichts und niemand verhindern kann, dass am Ende Jesus Christus über das Böse siegt und König aller Könige wird, der Herr über die ganze Welt. Das wird geschehen. Das hat Gott vorausgesagt und Gott hat alle Macht, auch wenn wir heute manchmal das Gefühl haben, es sei nicht so. Aber die Frage ist, worauf vertrauen wir, wenn ein Paulus im Gefängnis sitzt und sagt, Gott bringt uns ans Ziel? Ja, wir lesen hier in Vers 12, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Also, wir können uns darüber freuen, dass Gott ans Ziel kommt, auch wenn meine Umstände schwierig sind und er vielleicht gerade durch die Schwierigkeiten Möglichkeiten, Kontakte öffnet, die sonst gar nicht möglich sind. Ich habe eine kurze Geschichte. Dieses Jahr ist ein Missionar in Baitiala bei Bethlehem ins Gefängnis gekommen, weil eine deutsche Besuchergruppe einen Mann mitgenommen hat für einen Vortrag und der Mann dann mit dem Johnny Schachwan dort in Bethlehem ein Selfie gemacht hat und das in Instagram gepostet hat. Johnny wusste nichts über den Mann, aber das war ein Mann, der verfeindet war mit den Palästinensern. Und Johnny hat ein Begegnungszentrum in Palästinensergebiet. Er ist ein Palästinenser. Und die palästinensische Regierung hat ihn am nächsten Tag ins Gefängnis geworfen, weil er angeklagt wurde, dass er dass die palästinensische Seele verletzt hat mit dem, was da gepostet wurde. Und er war 40 Tage lang im Gefängnis und er hat sich nicht so wohl gefühlt wie Paulus da. Also er hat dann schon auch gesagt, dass er die Gegenwart Gottes erfahren hat. Und er hat sehr viel Bibel gelesen in diesen 40 Tagen. Und etwas Gutes konnte er nachher auch sagen. Ja, zwei seiner Mitgefangenen haben in der Zeit auch angefangen, die Bibel zu lesen. Und ein anderes Beispiel, in China, da werden viele Pastoren inhaftiert. Aber es kommen aus den Gefängnissen mehr Pastoren heraus, als hineingehen. Weil die Pastoren, die machen ihre Arbeit im Gefängnis weiter. Und Menschen bekehren sich. Und weil sie eh jahrelang da drin sitzen, machen sie gleich eine Bibelschule daraus. Und es kommen ausgebildete Pastoren aus den Gefängnissen. Ja, Gott kann widrige Situationen, wenn wir ihm vertrauen, gut nutzen. Und der Missionsbefehl, das ist das, was Gott am Herzen liegt, dass Menschen gerettet werden. Da geht es um das Evangelium. Wenn uns das ein Anliegen ist, dann können wir uns in diesen Situationen auch freuen, weil Gott Türen für das Evangelium öffnet. Und er schreibt da unten auch im Vers 18, doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Freuen wir uns mit ihm darüber? Ja, und dann geht dieser Abschnitt noch weiter. Also der erste Teil war die Freude am Ziel Gottes, weil das Ziel fix ist. Für die Gemeinde. Und der zweite Abschnitt zeigt uns dasselbe auch in Bezug auf das persönliche Leben von Paulus. Und auch für uns als Christen ist es fix. Gott liebt mich, er liebt uns alle, aber er liebt auch mich. Und ich kann mich genauso für mich persönlich auf Gottes Zusage vertrauen. Da steht, und ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Mein eigenes persönliches Leben kommt an zweiter Stelle. Da ist die Frage, welche Prioritäten habe ich? Wenn das Reich Gottes nicht meine erste Priorität ist, dann habe ich nicht das Versprechen Gottes, dass mein persönliches Leben das ist, für das er sorgt. Weil diese Stelle hier, da knüpft Paulus an das an, das habe ich, glaube ich, auf einem anderen Zettel, was Jesus in Matthäus 4 gesagt hat, trachte als erstes nach dem Reich Gottes und der Herr wird dir alles schenken, was du brauchst. Natürlich nicht den Porsche, weil du brauchst keinen Porsche. Okay, Gott möchte, dass seine Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar wird. Und das wird er machen, auch in deinem Leben. Er wird dich ans Ziel bringen und Gutes aus deinem Leben machen, auch wenn es manchmal unten durchgeht. Und dann sagt er da weiter, ob ich nun lebe oder sterbe, denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Und später, darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Ja, das ist das, wenn ich in den Schwierigkeiten mit Gott durchgehe, dann baut er mich auch auf und dann kann der Glaube wachsen. Und ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Ich stand an der Schwelle und nicht ich habe da ausgewählt, sondern Jesus hat ausgewählt, dass ich noch eine Zeit bekomme, in der ich wirksam sein darf und das auch Früchte bringen darf. Und ich hoffe, dass er das so macht, dass auch viel Frucht und seine Herrlichkeit darin sichtbar wird. Die Fragen für uns, freuen wir uns darüber, wenn das Evangelium, die Botschaft von Jesus verkündet wird? Das ist der erste zentrale Punkt. Und dann prägt die Liebe Gottes zu den Menschen mein Leben so, dass ich mich auch persönlich von Gott geliebt fühle, auch wenn meine Situation gerade nicht angenehm ist. Gottes Reich ist voller Liebe, voller Gnade und total gut. Das ist unsere Zukunft und darauf vertrauen wir. Ja, ich gebe euch auch kurz Zeit, noch darüber nachzudenken.
Ich mag es, dass der Paulus ehrlich ist und ich mag, dass Paulus realistisch ist. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, ist manchmal einfach kein Spaziergang. Und wenn Paulus von den Philippern und sich redet, dann findet er auch Worte im nächsten Abschnitt, wie zum Beispiel Kapitel 1, Vers 30. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Und da ist wieder dieses Miteinander und da ist aber auch der Kampf. Und die Spur zu echter Freude führt für Paulus und die Philipper in all dem Kampf und Leid jetzt dahin, dass wir in all den Kämpfen füreinander sein können, wie Jesus. Ich habe einmal das Gefühl, dass wenn wir Christen leiden oder kämpfen, dass manche Christen noch eins drauflegen und sagen, so sollst du sein, so musst du leben. Als ob ich nicht schon genug zu kämpfen habe. Und vielleicht kennst du das auch. Und es stimmt, oder? Der Paulus sagt in Vers 27, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Jetzt stellt der Paulus ohne seine Ansprüche. könnte man sich als Philipper vielleicht denken. Aber was Paulus damit meint, ist keine neue Liste von Geboten. Paulus schreibt nicht, ihr sollt so leben, wie es den Geboten von Christus entspricht. Das ist nicht, was da steht. Sondern wie es der Botschaft von Christus entspricht. Das, meine Lieben, ist ein Unterschied. Das macht allen Unterschied. Der Paulus schreibt davon, dass Jesu Botschaft, alles, wofür Jesus steht, gelebt, gestorben und auferstanden ist, dass das sichtbar, spürbar, erlebbar wird unter den Philippern. So als wäre Jesus persönlich da. Und so ist, wie der Zuschauer wird, seht Paulus jetzt in Kapitel 2. Ermutigt ihr euch gegenseitig? Tröstet ihr euch gegenseitig? Seid ihr im Heiligen Geist miteinander verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit? Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Mit anderen Worten, seid ihr wie Jesus füreinander. Würdest du Jesus gern sehr haben? Ich würde Jesus gern sehr haben. Und wir möchten, dass er da ist, oder? Und er ist da. In der Ermutigung. Im Trost. In der Verbundenheit. In der Barmherzigkeit. Im Mitgefühl. In der Liebe, die du für mich hast und die ich für dich habe. Wir sind Jesus füreinander. Das ist ein großes Geheimnis, oder? Eine wunderbare Sache. Und vielleicht wundern wir uns manchmal, heute ist wieder kühl zugegangen, der Gemeinde. Oder ein bisschen lieblos. Ein bisschen kalt. Ein bisschen gefühllos. Und wisst ihr, das hat was damit zu tun, wie ich, wie Jesus bin für die oder nicht. Oder wie du, wie Jesus bist für die anderen oder nicht. Damit hat es zu tun. Schau, Jesus ist da durch dich und durch mich. Das ist, warum wir am Sonntag herkommen. Und weil ich Jesus sehr haben will.
Wow.
Und ich bin so froh, dass ihr da seid. Weil ich Jesus sonst nicht sehr hatte. Freunde, das ist ein großes Geheimnis und einfach eine Genialität von Gott, oder? Darum hat er uns den Geist gegeben. Dass wir das füreinander sind. Erstens ist es eine Genialität, weil wir darin unseren Ursprung wiederfinden, als Geschöpfe, als Ebenbilder des lebendigen Gottes. Wir dürfen wieder sehen, wie er ist. Ebenbilder, die einander Gottes Wesen widerspiegeln. Das ist Gemeinde. Und zweitens, ist es genial, weil Jesus dadurch verherrlicht wird in der Welt. Und zwar konkret und greifbar. Erlebbar. Durch uns. Wir wünschen uns manchmal Wunder, dass es allen etwas da aufstellt. Und da wackeln. Aber das Wunder, das Jesus in der Welt tut, das bist du und das bin ich. Das ist Paulus seine Freude. dass Jesus das möglich gemacht hat. Und damit sind wir beim Kern für den ganzen Brief, für der Grundlage des ganzen christlichen Daseins. Philipper 2, 5 bis 11. Das ist wie eine Hymne geschrieben. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Das ist eigentlich etwas zum Singen. Vielleicht schrieb man mal ein Lied über das. Es gibt vielleicht sogar schon ein Lied über das. Wahrscheinlich gibt es sogar schon ein Lied über das. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Und vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Sehen Sie, wie das in den Plan hineinpasst, den Gott hat. Wir spielen eine Rolle in der. Für die Welt, füreinander. Und das ist einfach unglaublich. Das ist atemberaubend. Und darum schrieb der Paulus, macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt von ganzem Herzen zusammenhaltet. So wird, schrieb der Paulus dann später noch, in Vers 12 und 15, so wird Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar, konkret, greifbar, echt. Und so leuchtet euer Leben wie ein helles Licht. Und das ist einfach nur wunderbar. Und es lohnt sich jetzt, über das noch zu denken. Linde, magst du was sagen dazu? Ja, genau. Ja, stimmt. Ja? Ja. Ja, genau. Galater 2, 21 ist das, glaube ich, oder 20. Super. Lass mal kurz der Heilige Geist wirken in uns. Er weiß, was wir jetzt brauchen.
Und da schließt sich natürlich das Nächste automatisch an. Freude am Vorbild oder Beispiel anderer, das ist die Essenz der Nachfolge. Das ist das, was auch immer weitergeht, von einem zum Nächsten. Wenn Jesus der Herr es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Also, da sehen wir gleich zwei Linien darin, in beide Richtungen. Auf der einen Seite den vorbildlichen Timotheus, der wirklich von ganzem Herzen für Jesus arbeitet, mit Paulus zusammen, der von ihm gelernt hat. Also er läuft Paulus nach und entwickelt sich weiter und später laufen ihm Leute nach. Und wenn diese Nachfolge weitergeht, dann geht das bis zu uns. Und wenn wir Vorbilder sind, dann gibt es auch andere, die in unseren Fußstapfen gehen Und es geht weiter und das Evangelium wächst. Wir brauchen immer wieder Ermutigung. Das ist in solchen Zeiten wie heute viel, viel wichtiger, weil schlechte Nachrichten, das sind für die Verlage gute Nachrichten, weil die erhöhen die Verkaufszahlen. Mit den guten Nachrichten machen sie eigentlich viel weniger Geschäfte. Und deshalb hören wir so viel Schlechtes. Aber das tut uns nicht gut. Wir brauchen gute Nachrichten, gute Vorbilder. Und wenn wir sehen, wie Gott im Leben eines anderen Menschen handelt, dann baut uns das auf. Es stärkt unseren Glauben, es stärkt unser Vertrauen. Ja, und wenn wir anderen helfen und sie ermutigen, dann habt ihr das schon mal selber erlebt? Eigentlich bekommt man dabei mindestens gleich viel Freude wie der andere, dem man geholfen und ihn ermutigt hat. Die Freude wächst und zwar auf beiden Seiten. Nun, das zweite Beispiel, das Paulus hier bringt: In der Zwischenzeit hielt ich es für richtig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er ist ein wirklicher Bruder für mich, ein treuer Mitarbeiter und Mitstreiter, und er war euer Bote, um mir in meinen Schwierigkeiten beizustehen. Und im Vers 28: Denn ich weiß, wie sehr ihr euch freuen werdet, ihn wiederzusehen. Das wird auch meine Traurigkeit mindern. Also auf der einen Seite, Paulus hat es genossen, solch einen Mitarbeiter zu haben, der so liebevoll die Hilfe gebracht hat, der selber sein Leben nicht verschont hat. Er wurde krank in dieser Zeit, wäre beinahe gestorben. Und ja, Paulus ist traurig, dass er wieder geht, aber er weiß, wie wichtig es für die Freude der Philipper ist, dass Epaphroditus zurückkommt und dass sie ermutigt werden. Also, wir sehen Freude am Vorbild, am Beispiel anderer, die Jesus nachfolgen, und auch, dass wir selber für andere ein Grund der Freude sein dürfen, indem wir selber Jesus nachfolgen und das in unserem Leben sichtbar wird. Ich denke, wir können jetzt 2, 3 Gebete im Blick darauf, dass Jesus in uns mehr Gestalt gewinnt und durch uns leben kann und das für andere eine Ermutigung ist, dass wir dafür beten.
Die fünfte Spur zu echter Freude legt Paulus in der Freude echter Freiheit dar jetzt. Freude finden in der Freiheit durch Jesus. Einer meiner Lieblingsfilme ist Alles steht Kopf. Genialer Film. Und es gibt eine Szene in dem Film, in der man eine Teenagerin sieht, die alle Coolness, die sie nur irgendwie aufbringen kann, an den Tag legt. Die Coolness pur, unantastbar, unerreichbar, unverwundbar. Und dann zoomt der Film in ihren Kopf hinein, wo alle wahren Emotionen blank liegen. Und alles in ihr stöhnt, einfach nur erschöpft. Cool sein ist so anstrengend. Und ich finde das so ein gutes Bild für uns Menschen. Wie wir ticken. Und das gilt nicht nur für Teenager. Das gilt für die und für mich auch. Es ist unglaublich anstrengend für uns, wenn man wer sein muss, der man gar nicht ist und nicht sein kann. Das frisst dich auf. Freiheit ist, sein zu dürfen, wer man ist. Das ist Freiheit. Paulus beginnt Kapitel 3 wieder mit einem Aufruf zur Freude. In Vers 1, was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben. Und der Paulus erzählt dann in diesem Kapitel aus seiner Vergangenheit, wie er als Pharisäer versucht hat, der Beste unter den Besten zu sein. Der Coolste unter allen Religiösen. Ab Vers 5. Es ist ein Rückblick. Kind einer jüdischen Familie, geboren im Stamm Benjamin, beschnitten nach 8 Tagen, sein erster aktiver Karriereschritt. Ein Jude purster Art, zugehörig zu den Pharisäern, strengstem Gehorsam treu, sodass niemand hätte je Kritik üben können. Der Paulus. Der war äußerlich gesehen sehr erfolgreich. An jemand zum Sie vor Mensch und vor Gott. Aber es ist hoffnungslos, wenn man wer sein muss, der man eigentlich gar nicht ist und auch gar nicht je sein kann. Immer gerecht und tadellos. Es frisst einen auf. Und es machte Paulus effektiv zu einem Mörder. Schon Vers 6. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Und darum warnt der Paulus die Philipper, auch in Kapitel 3, vor den Menschen, die versuchen, dasselbe zu tun und dabei andere verstümmeln. Weil sie behaupten, man müsse sich beschneiden lassen, um vor Gott akzeptabel zu sein und so weiter. Religiös sein ist so anstrengend. Und es ist so destruktiv. Entweder zerbrichst du selber dran oder du zerbrichst dabei andere, wenn du religiös bist. Aber dann hat Paulus, ihr Lieben, eine Begegnung mit dem lebendigen Herr Jesus hier. Und das hat alles verändert, schon Vers 8. Er seht, es erscheint ihm alles andere wertlos, vor all dem, was er geredet hat, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, seinen Herrn zu kennen. Das ist der Punkt, an dem der Paulus frei wurde. Und es verändert alles. Schon Vers 3. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Vers 9. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Mit anderen Worten, ich darf sie, wer ich bin, bei Jesus. Und das ist Freiheit. Und diese Freiheit macht jetzt was Unglaubliches in deinem und meinem Leben. Sie macht, dass ich nicht so blieb, wie ich bin. Sie macht uns freudig aktiv. Schau Paulus an. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Vers 12. Ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Und Vers 13. Ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Das Evangelium macht es nicht passiv, nicht gleichgültig gegenüber Heiligen, sondern freudig aktiv. Vollgas für Jesus und für die anderen. Niemand kann je behaupten, dass Christen sich in Sünde wälzen, weil ihnen eh vergeben ist. Das ist nicht, was passieren wird, wenn du das Evangelium hast, verstanden hast und Jesus in dir lebt. Na, sie eifern ihrem Herrn Jesus nach. Sie eine Auferstehungskraft, die wirksam ist in unserem Leib. Das ist ja auch schon ein Versprecher. Gib mir gleich ausdrucken. Komm mit mir. Wenn ich es gerade schwierig finde mit dem Kind. Oder so. Und falls wir je Zweifel haben, dass das Nacheifern, das der Paulus da macht, auch wirklich mit Freude geht, schon nochmal Vers 8 und Vers 9 an. Alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Echte Freiheit verändert alles. Bitte mal der Heilige Geist, dass wir jetzt das mitnehmen, was wir mitnehmen möchten, sollen.
Freude an der Fürsorge Gottes, auch durch die Geschwister. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott ist gut und er hat versprochen, uns ans Ziel zu bringen. Deshalb freut euch. Und ja, hier habe ich den Vers aus Matthäus 6, 33 noch einmal. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich habe in Klammern dazu gesetzt, alles, was ihr braucht, je nach Übersetzung. Mit dieser Blickrichtung, da können wir das Gute, Liebenswerte, Wahrhaftige und Reine sehen und bewundern und auch diese Dinge im Leben von anderen um uns herum loben. Das verändert unseren Blick. Wir schauen nicht mehr auf die Bad News, sondern auf die guten News. Freut euch im Herrn. Die Fürsorge, wie Gott für uns sorgt. Also ich glaube, viele können hier ein Zeugnis davon bringen und davon erzählen. Und dann der andere Teil davon. Ich habe nicht weitergeschaltet und es nicht gesehen. Das ist der erste Teil mit Gottes Fürsorge für uns. Und im zweiten Teil, da sehen wir im Vers 10, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Im Vers 14 und 15, aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Wie ihr wisst, wart ihr, Philipper, die Einzigen, die mich finanziell unterstützten, als ich euch die Botschaft brachte und dann von Mazedonien aus weiterreiste. Keine andere Gemeinde hat das getan. Und im Vers 18, ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Ja, Gott sorgt für uns, aber er möchte uns auch dazu gebrauchen, um anderen zu helfen, Mitchristen zu versorgen und zu ermutigen. Dadurch erfahren wir selber die Freude des Gebens und Helfens und Gott wird auch von den beschenkten Geschwistern gelobt. Also doppelte Freude. Das ist das, was Gott macht, indem er uns ermutigt, auch für andere da zu sein. Und dann im Vers 18 und 19, diese Geschenke sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Da nochmals die Fürsorge Gottes. Gott ist gut, Gott ist treu. Sein Plan ist fix und er bringt es ans Ziel, auch mit uns. Und wenn wir das erleben, dann werden wir sehen, auch wenn wir manchmal durch schwierige Zeiten gehen, wir kommen nicht zu kurz. Gott ist gut und ist Liebe. Und wenn Jesus in uns lebt, dann wird das sichtbar durch unser Tun, durch unser Reden. Ja, wir erleben Gott in unserem Leben. Und da möchte ich fragen, ob jemand von euch ein Beispiel davon bringen möchte, uns etwas davon erzählen, was ihr von Gottes Fürsorge erlebt habt in der letzten Zeit. Ja, Walter?
Also ich sage so gern immer, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und ich denke eigentlich immer, seit der Corona-Zeit und jetzt überall, der Herr hat mich beschenkt mit guten Nachbarn, die sagen zu mir, weißt Walter, du bist wie eine Mama für uns und die versorgen mich wirklich alle, krieg zum Essen. Und so, und das sind einfach Sachen für mich, wo ich dann denke, das ist nicht selbstverständlich. Und die sagen, mal Walter, das ist schon in Ordnung und so. Und das denke ich halt, mein Herr, es gab mir so gut am Platz an der Sonne, wo ich wohne. Und auch überhaupt auch Familie habe, Gemeinde. Ja, da bin ich schon sehr dankbar. Und dass der Herr mir die Freude schenkt. Da.
Das ist super. Möchte sonst noch jemand etwas weitergeben? Sonst gehen wir jetzt noch mal kurz ins Gebet.
Meine Lieben, das waren 6 Impulse, um der Freude an Gott konkret auf die Spur zu kommen. Ein kleiner Schritt als kleine Gemeinde, jetzt hätte ich fast gesagt, und ein großer Schritt für die Menschheit. Ein großer Schritt für uns. Und das ist erst der Anfang. Ich weiß, dass die 6 Impulse eigentlich alle Potenziale zum richtig tief gehen. Da hätte man eine Predigtreihe draus machen können. Wir wollten an dem Wochenende, wo wir eigentlich auf der Gemeinde Klausur gewesen wären, trotzdem einen Überblick geben über Freude an Gott finden und dass wir das miteinander in Angriff nehmen möchten. Zum Wachsen und Lernen, das nicht nur als Motto zum Säger, sondern so wirklich zum Erlerber. Die Gemeindeklausur vom 8. bis 10. März wird ein wichtiges und geniales Werkzeug sein für uns als Gemeinde, zum da weiterschürfen. Der Paulus hat uns jetzt aus dem Gefängnis geholfen, im Brief, und es gibt noch so viel mehr, das war nur ein kleiner Brief aus der Bibel, aber es gibt noch so viel mehr. Und wir möchten an der Gemeindeklausur vom 8. bis 10. März weiterschaffen miteinander als Gemeinde. Und ich glaube, ein Wochenende in Gemeinschaft miteinander, wo wir es intensiv miteinander auch Zeit haben und schaffen können, Gott reden lassen können, hören können, miteinander lernen, erwägen, erörtern, wie wir Freude finden können für uns als Gemeinde, wie das ausschaut, wie wir konkret damit vorwärts gehen können und wachsen können. Das ist das Ziel für dort. Und manche haben schon gesagt, was? März und Bodensee? Das passt überhaupt nicht zusammen. Und das stimmt. Aber wissen Sie was? Ich nehme das jetzt als göttliche Fügung, dass wir vom Wetter weniger abgelenkt sind und mehr können loser auf das, was Gott tun möchte, in uns als Gemeinde, durch uns als Gemeinde. Es ist wirklich ein Wochenende, an dem wir schaffen möchten. Also Gemeindefreizeit ist super, Gemeindeklausur, da gehen wir wirklich in, wie soll ich sagen, Konklave. Na, egal, wir tun miteinander Gott reden lassen. Und wir erwarten uns schon, dass Gott das Wochenende brauchen mag. Darum sei wirklich dabei. Sei dabei mit der Einstellung, dass es nicht in erster Linie Urlaub ist, sondern dass es in erster Linie unsere Beziehung untereinander anheizen wird, weil wir Zeit miteinander verbringen und dass wir wirklich Gottes Stimme hören miteinander. Das ist das Ziel. Ich bin froh, dass Gott ein geduldiger Gott ist mit mir, der bereit war, einer für uns zu werden und die Minischritte, die ich gegangen in meinem Glaubensleben, geduldig mit Gott. Manchmal sind es wirklich kleine Schritte und manchmal haben wir das Gefühl, es ganz Schritte zurück. Aber wir befehlen uns jetzt einfach Herrn an mit all dem, was wir gehört haben. Und dieses Anbefehlen, das singen wir jetzt so miteinander. Ich möchte bitten, dass du aufstand. Wir trauen auf dich, o Herr, in all dem, was wir gehört haben. Blieben wir in der Freiheit und in der Freude, die es ist, Jesus nachzufolgen, und ihm trauen wir in allem. Singen wir.